Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
Mit Matthias Friebe, guten Abend. Bis Mitternacht ziehen wir noch einmal ein Fazit der Olympischen Winterspiele von Peking, die heute Nachmittag mit der Schlussfeier zu Ende gegangen sind. Der Abschluss ist in der Regel nicht so pompös wie der Auftakt, hat aber auch feste Programmpunkte wie die Schlussformel, heute von IOC-Präsident Thomas Bach vorgelesen.
I declare the 24th Olympic Winter Games Beijing 2022 closed.
Es war eine in Teilen durchaus fröhliche und gelegentlich auch optisch begeisternde Feier, mit der diese umstrittenen Olympischen Spiele zu Ende gegangen sind. Im Vogelnest von Peking sahen mehrere tausend ausgesuchte Zuschauer die Fortsetzung des visuellen Wintermärchens aus der Eröffnung. Die kleine deutsche Delegation verabschiedete sich, angeführt von Bob-Anschieber Thorsten Magis, von diesen Spielen, von denen vor allem die nicht sportlichen Aspekte in Erinnerung bleiben werden. Die rigorosen Maßnahmen zur Durchsetzung der Null-Covid-Regeln, das Drama um Kamila Valieva und der Widerspruch zwischen den offiziellen Slogans von einer in Harmonie geteilten Zukunft für alle Menschen auf der einen und den Realitäten im Gastgeberland auf der anderen Seite. IOC-Präsident Thomas Bach lobte die chinesischen Ausrichter wie erwartet dennoch nachdrücklich.
With a truly exceptional Olympic Winter Games Beijing 2022, we welcome China as a winter sport country.
Er warb zudem für die Bereitstellung von Corona-Impfstoff für die ganze Welt und formulierte einen Friedensappell. Traditionell forderte Bach die Jugend der Welt auf, sich in 4 Jahren zu den nächsten Winterspielen zu versammeln, dann in Italien.
Je convie la jeunesse du monde à s'assembler dans 4 ans à Milano Cortina en Italie.
Berichtet Dirk Walsdorf aus Peking. Während in Peking Abschluss gefeiert wurde, kam ein Teil der deutschen Mannschaft schon wieder in Deutschland an und wurde am Frankfurter Flughafen von Bundesinnenministerin und damit auch Sportministerin Nancy Faeser im Namen der Bundesregierung begrüßt.
Wir sind schon sehr stolz auf das Team D und was in den letzten Tagen und jetzt Wochen geleistet wurde. Für Sie ist es der Höhepunkt Ihrer Karriere, für Sie alle, weil allein die Teilnahme, dass man es schafft, für die Olympischen Spiele qualifiziert zu sein, ist schon ein solcher Meilenstein im Leben und etwas, was man sich immer erträumt hat und durch harte Arbeit endlich erreicht hat. Und dafür möchte ich Ihnen allen, die teilgenommen haben, allen Athletinnen und Athletinnen meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen, weil sie haben alle Großartiges geleistet.
Insgesamt 27 Medaillen hat die deutsche Mannschaft gewonnen in Peking. Eine zufriedenstellende Bilanz für Dirk Schimmelpfennig, den Chef de Mission des deutschen Teams.
Unser Ziel, was wir gestellt haben, haben wir erreicht. Den Zielkorridor im Ergebnis zwischen Sochi und Pyeongchang. Und es zeichnet sich ab, dass wir weiterhin zu den 3 besten Wintersportnationen gehören. Für uns waren das gute olympische Winterspiele aus sportlicher Sicht.
Morgen ab 8.10 Uhr zieht DOSB-Präsident Thomas Weikert hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen dann noch einmal Bilanz. Ein Großteil dieser Bilanz geht auf die Erfolge auf der Bob- und Rodelbahn zurück. Allein 16 Medaillen gewannen Rodler, Bobfahrer und Skeletonis. Martin Thiel erzählt noch einmal ihre Geschichte im rund 2,5 Milliarden teuren Eiskanal von Peking.
Ende gut, alles Gold. Bis auf die Monobob-Premiere der Frauen gingen 9 von 10 möglichen Goldmedaillen im Eiskanal von Yangqing an Deutschland. Die Hymne wurde zum Evergreen. Den Anfang machte Rodler Johannes Ludwig. Der Oldie formulierte auch das Motto für den Goldrausch.
Ich habe es auch versucht laufen zu lassen einfach und habe mir gesagt, es kommt so, wie es kommt.
Und es kam Edelmetall, sehr viel Edelmetall. Nathalie Geisenberger und Anna Berreiter holten Gold und Silber im Einsitzer der Frauen. Und die Tobis, Wendel und Art im Doppelsitzer. Die beiden fuhren dann auch Teamgold nach Hause. Die Tobis und Nathalie Geisenberger gewannen damit ihre jeweils 6. Goldmedaille. Das schaffte vor ihnen noch niemand. Für die schnellste Rodelmama der Welt war es das Happy End eines Familienprojekts.
Dass das sich alles so aufgeht, das war Wahnsinn.
Der fliegende Schneedrache wurde auch von den Skeletonis bezwungen. Zunächst krönte sich Christopher Grother zum König der Adrenalin-Junkies. Und das machte ihm Hannah Neise nach und überraschte mit erstaunlicher Offenheit.
Ich bin an sich relativ ängstlich.
Ah ja, Angst vor Geschwindigkeit Muss man nicht verstehen. Und ungläubig staunte auch die Konkurrenz, als Deutschlands Zweierbob-Piloten das ganze Siegerpodest für sich allein beanspruchten. Francesco Friedrich fuhr vor Johannes Lochner und Christoph Hafer zu Gold.
Jetzt lass die Kufen noch mal glühen, Franz. Das ist der Dreifachsieg.
Mittlerweile brauchte es keine Übersetzung mehr, wenn die Ansagerin Gold für Deutschland verkündete. Das räumte dann auch Laura Nolte im Zweierbob der Frauen ab. Mariama Yamanka wurde Zweite. Und dann war es Zeit, die Goldmine in Yangqing zu schließen, nicht ohne ein letztes Mal Geschichte zu schreiben.
Francesco Friedrich holt Gold, 13 WM-Titel und jetzt 4-mal Olympiagold. Das ist der erfolgreichste Bobpilot aller Zeiten.
Am Ende war eben alles gut und fast alles Gold.
Weder gut noch Gold, das ist das Fazit von Biathlet Erik Lesser, der nach eigener Aussage so gar nichts aus Peking mitnimmt. Ich habe ihn am Nachmittag gefragt, ob er es bereut, überhaupt zu den Spielen nach China gefahren zu sein.
Ja, irgendwie bereue ich es nicht, weil es mir jetzt im Nachhinein die Möglichkeit gibt, davon zu berichten, wie es dort war. Und ich kann sicherlich in 50 Jahren sagen, Leute, egal was gekommen ist, Peking war immer schlimmer.
Das heißt, also, es kann nichts Schlimmeres mehr kommen als Peking?
Wie hat der Arndt mal so gerne einen Vergleich gezogen? Lieber würde ich ein Glas Eiter trinken. Nee, grundsätzlich war an sich das Leben dort nicht so schlimm, wie man das vielleicht vorher immer dachte. Aber so grundsätzlich die Stimmung vor Ort, mir fehlte so ein bisschen der olympische Spirit. Es waren keine Zuschauer, es war alles wie aus dem Reagenzglas gezaubert. Natürlich die Corona-Situation, die sehr strikte Corona-Regelung in China macht das jetzt auch nicht einfacher, wenn alle voller Schutzbekleidung, FFP2-Maske und dann noch so ein Gesichtsschild vorneweg, da erkennt man kaum den Menschen dahinter. Das macht alles irgendwie so unnahbar. Die Wettkämpfe an sich haben natürlich den olympischen Charakter. Die Wettkämpfe haben ja alles gezeigt, was den Sport groß macht. Aber so dieses kleine Drumherum, das Menschliche hat irgendwie komplett gefehlt.
Und dieses Fazit fällt jetzt nicht nur so ernüchtert aus, weil es sportlich nicht so ganz geklappt hat, wie es vielleicht erhofft war.
Meine sportliche Leistung muss ich da jetzt mal komplett ausklammern. Das hat natürlich schon in meiner Gesamtempfindung alles ein bisschen runtergezogen. Aber auch wenn ich jetzt das Sportliche von mir ausklammer, muss ich sagen, es sind jetzt nicht die Olympischen Spiele, die man als kleiner Stift in der Schule nachgestrebt hat.
Sie sind ja auch Athletensprecher im Biathlon. Wie wurde das denn im Athletenkreis insgesamt diskutiert?
Eigentlich muss man sagen, gar nicht so weit. Jeder Sportler muss selbst mit sich das ausmachen, wie er das findet da drüben. Alle Sportler sind hingefahren. Ich habe nicht gehört, dass ein Sportler das boykottiert hat oder da keine Lust drauf hatte. Ich bin auch ein großer Kritiker von den Spielen, weil ich das nicht richtig finde, dass man Spiele nach China gibt, in einem Land, die eigentlich die olympische Charta mit Füßen tritt.
Ich lege Ihnen nicht zu viel in den Mund, wenn ich sage, mit dem deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach sind Sie nicht so ganz glücklich.
Nee, gehe ich völlig d'accord. Ich bin einfach nur enttäuscht, dass ein Thomas Bach nach wie vor, auch der Pressesprecher vom IOC, kritische Nachfragen einfach so wegwischt, dass die politischen Spiele unpolitisch sind. Und das ist ja völliger Quatsch, dass das IOC, dass der Präsident nach wie vor, also offiziell davon ausgeht, dass Olympische Spiele unpolitisch sind. Und jeder, der das jetzt gesehen hat, die letzten 3 Wochen, der weiß ganz genau, dass Olympische Spiele nicht unpolitisch sind. Und dass man immer noch irgendwie so einer Lüge weiter hinterherreitet, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hätte mir von einem Präsidenten mit ordentlich Rückgrat gewünscht, dass man schon mal ein paar kritische Töne Richtung chinesische Regierung richtet. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass es für ihn eine schwierige Situation ist. Der Veranstalter hat das Auswahlverfahren gewonnen. Und man muss jetzt das Beste aus der Situation machen. Man ist ja schon auch auf die chinesische Regierung angewiesen. Da kann man jetzt nicht 3 Wochen kritisieren. Das ist mir schon klar. Aber wenigstens mal so irgendeine kleine nette Lüge von wegen, ja, wir haben mit Xi Jinping darüber gesprochen, dass die Menschenrechte in China doch bitte eingehalten werden sollen. Das hätte auch schon irgendwie ein bisschen gereicht, oder nicht?
Jetzt sind die Spiele vorbei. In einem Satz zusammengefasst von Ihnen, was waren das für Spiele?
Die Olympischen Spiele 2022 waren unemotionale Spiele, die dennoch tolle Bilder kreiert haben unter schwierigsten Bedingungen. Und allein in dem Satz, glaube ich, merkt man schon, wie unemotional die Spiele waren.
Biathlet Erik Lesser im Deutschlandfunk-Interview. Sie finden eine lange Version von knapp 15 Minuten online auf deutschlandfunk.de/sport und in der DLF-Audiothek-App. Das gilt übrigens auch für die Abschlussfolge unseres Players-Podcasts. Täglich gab es während der Spiele dort Hintergründe. Zum Abschluss können Sie jetzt eine gut einstündige Diskussion der Sportredaktion mit Usern auf Twitter hören. Darin geht es natürlich auch um die Bedeutung der vergangenen Tage für Peking. Vor den Spielen wurde noch viel über den diplomatischen Boykott, vor allem der USA, diskutiert. Jetzt am Ende ist klar, die Kluft zwischen China und dem Westen ist größer geworden. Steffen Wurzel berichtet.
Für Chinas Staats- und Parteiführung waren die Olympischen Winterspiele von Peking ein voller Erfolg. Ein respektabler dritter Rang im Goldmedaillenspiegel, ein weitgehend geräuschloses Corona-Management und viele schöne Hochglanzbilder. Eine Art Olympia-Wintermärchen-Stimmung kam in China zwar nicht auf, aber die Menschen in der Volksrepublik sind überwiegend stolz und zufrieden. Olympia ist nicht nur einfach eine Sportveranstaltung, sagte dieser 65-jährige Rentner in Peking vor einigen Tagen. China kann durch die Olympischen Spiele der ganzen Welt zeigen, wie stark das Land ist und wie sich der Sport hier entwickelt. Der eigenen Bevölkerung hat Chinas Staats- und Parteiführung in den vergangenen gut zwei Wochen das Bild vermittelt, die ganze Welt bewundere die Volksrepublik für die erfolgreiche Olympia-Austragung. Die Olympischen Winterspiele haben der Welt ein neues Fenster nach China geöffnet. Um China besser zu verstehen, betonte Fernsehkommentator Liu Yang im staatlichen Sender CCTV. Die Olympischen Winterspiele haben ganz real und konkret ein anderes Bild von China vermittelt als das, was einige westliche Medien üblicherweise darstellen. In dieser Aussage des staatlichen Fernsehkommentators stecken gleich zwei der beliebtesten Propagandanarrative der kommunistischen Führung. Kritikerinnen und Kritiker der chinesischen Regierung verstünden China einfach nicht und die Medien demokratisch regierter Staaten berichteten immer nur schlecht über die Volksrepublik. Die Olympischen Winterspiele von Peking verkauft die Staatsführung nun als internationalen Imageerfolg. Nach Ansicht des australischen Politikanalysten und Herausgebers des China-Newsletters Naizan, Adam Nee, stimmt das aber nur teilweise. Einerseits hat es Chinas Führung geschafft, der Welt zu zeigen, dass sie in der Lage ist, solch eine riesige Veranstaltung durchzuführen, und zwar in einer Zeit, in der viele Staaten noch mit der Covid-19-Pandemie kämpfen. Andererseits hat China einiges an sogenannter Softpower eingebüßt. Das hat mit den vielen Kontroversen zu tun, über die während der Olympischen Spiele diskutiert wurde. Dass Chinas Softpower, das Image des Landes, während der Winterspiele zusätzlich gelitten hat, das liegt unter anderem daran, dass über das Land seit Wochen so intensiv und kritisch berichtet wurde und wird wie seit langem nicht mehr. Auch das aggressive Auftreten der chinesischen Staatsführung gegenüber seinen direkten Nachbarn wurde während Olympia wieder deutlich. Taiwan gehöre als untrennbarer Teil zu China, sagte die Sprecherin des Pekinger Olympia-Organisationsteams Yan Jiarong bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. China-Analyst Adam Nee. Sport sollte nicht politisch sein, das hört man ja immer wieder, aber das ist Wunschdenken. Sport ist immer politisch. Chinas Führung wirft anderen Staaten vor, den Sport zu politisieren. Gleichzeitig aber politisiert sie den Sport für ihre eigenen Zwecke. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, hat die Olympischen Winterspiele von Peking in den höchsten Tönen gelobt. Aus Sicht der Menschenrechtslobby die Organisation Human Rights Watch bleiben die Pekinger Winterspiele als, Zitat, Traum für Chinas Staatschef Xi Jinping in Erinnerung und als Albtraum für die Menschenrechte.
Kann man diese Spiele von 2022 vergleichen? Nicht gleichsetzen. Vergleichen mit den Nazi-Propagandaspielen von Berlin 1936? Diese Frage hat sich mein Kollege Maximilian Rieger gestellt und in einer Sonderausgabe unseres Sportgesprächs darüber diskutiert. Mit dabei der langjährige ARD-Korrespondent in China, Steffen Wurzel, den Sie gerade noch im Beitrag gehört haben, der Soziologe André Markowitz aus Michigan und die Sporthistorikerin Jutta Braun. Die Frage an alle drei: Wann ist Ihnen zum ersten Mal der Vergleich 1936-2022 gekommen?
Diese Vergleichsebene steht einem eigentlich permanent vor Augen, wenn es Diskussionen um Olympische Spiele gibt. Und die gibt es ja jetzt auch nicht zum ersten Mal. Also ich erinnere daran, China hatte sich ja schon in den 90er Jahren beworben für die Spiele 2000 und hat ja nur ganz knapp gegen Australien damals gegen Sydney verloren. Ich meine, das war 1993, das war 4 Jahre, nachdem auf dem Platz des himmlischen Friedens die Studenten gewaltsam niedergeschlagen wurden. Also diese ganze Diskussion um Regime, autoritäre Regime und die Frage, ob hier Olympische Spiele stattfinden sollen, ist ja nun schon seit Jahrzehnten im Grunde genommen präsent und im Fall von China jetzt eben immer häufiger auch Gegenstand. Und es gibt ja tatsächlich einige Parallelen.
Herr Markowitz, wann haben Sie das erste Mal darüber nachgedacht, über diesen Vergleich 36-22?
Ich glaube, seitdem ich Olympische Spiele verfolge, nämlich seit 1960 in Rom, wo ich noch als kleiner Junge dazu geschaut habe. Für mich sind Olympische Spiele immer so eine Orgie des Nationalismus. Ich komme dann natürlich auf diktatorische Staaten zu sprechen. Ich werde nie vergessen, 1994 Lillehammer. Da war ich zufällig auf einer Europatour zu einem Buch und ich war in Italien, Frankreich, Österreich, Deutschland, genau zu den Olympischen Spielen und ich habe da 4 verschiedene Olympische Spiele gesehen. Alle ganz nur auf ihre Nation aufgebaut. Das heißt, es ist eine nationalistische Orgie, die da stets stattfindet und für mich sind die ersten Olympischen und modernen Olympischen Spiele Berlin 1936. Vorher waren es mehr so Geplänkel und seitdem ist das ein Nationalism on Steroids und jedem Land kommen da Schemata vor, die wirklich für mich nicht sehr gustiös sind. Nebenbei kommt das genauso wie zur Fußball-WM. In der heutigen New York Times ein Liederartikel: China projects power on rink and ski slope. Und das ist ein faszinierender Artikel, wie eben die Eisfläche und eine Art nationale Erwachen ist und wie das eben eine Art nationale Stärke darstellen soll. Und das andere in der New York Times ist ein wunderbarer Artikel, 2 Women, 2 Sides of China. Das ist über die Eileen Gu, die aus Kalifornien stammende, sehr fesche Teenagerin, die jetzt für China ein Riesenerfolg da ist. Und auf der anderen Seite diese furchtbare Sache von dieser armen chinesischen Frau, die an eine Wand gekettet ist. Also das sind so die 2 Schemata und ich glaube, dass da sehr viel herauskommt über die Olympischen Spiele.
Herr Wurzel, Sie haben, als ich Sie angefragt habe für dieses Gespräch, in einer Mail dann zurückgeschrieben, sehr gerne, und ich glaube, die Wortwahl war, die Gemeinsamkeiten sind sehr frappierend. Als Sie in China Korrespondent waren und da die Entwicklungen beobachtet haben, wann war bei Ihnen so der Punkt, wo Sie dann auch im Hinblick auf die Spiele gedacht haben, okay, da gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Spielen 36 und in China 22?
Zunächst ist das eine sehr gute Frage oder ein gutes Thema grundsätzlich. Ich glaube, man kann die Spiele von 36 und jetzt 2022 nicht gleichsetzen, aber man kann sie und soll sie und muss sie eben vergleichen. Ich war im Juli 2015, als das IOC mit Herrn Bach an der Spitze die Spiele an Beijing vergeben hat, war ich zufällig in China, in Shanghai für einen Sprachkurs und wir haben damals genau über dieses Thema gesprochen. Was wird denn das dann in 7 Jahren, wenn es soweit ist? Und wir haben damals schon drüber gesprochen, über diesen Vergleich 1936 und haben uns dann aber dabei erwischt, so nach dem Motto, naja, Nazi-Vergleiche hinken immer so ein bisschen und das ist eigentlich nicht schicklich. Und ich bleibe auch dabei, man kann das nicht gleichsetzen, aber man muss es vergleichen. Und als ich dann im letzten Jahr in Vorbereitung auf ein Feature, das ich unter anderem für den Deutschlandfunk gemacht habe, in Vorbereitung, ich glaube 100 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele war das, nochmal eine ZDF-Doku mir angeschaut habe über diese Spiele 1936 in Berlin, da habe ich wirklich gemerkt, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die wirklich frappierend ähnlich sind, die gleich sind von ja, Sportlern, die so als Alibi vorgeschickt werden und vermeintliche Buntheit, vermeintliche Diversität zeigen sollen, bis hin zu hypernationalistischen Zügen und Personenkult.
Ein Auszug aus unserer aktuellen Sonderausgabe des Sportgesprächs zum Vergleich Berlin 1936, Peking 2022. Apropos Sportgeschichte. Welchen Platz werden die Winterspiele von Peking einmal in der Sporthistorie einnehmen? Wofür steht die gerade zu Ende gegangene Ausgabe der Spiele? Das wollte ich von Sporthistoriker Dieter M. Blecking wissen. Seine Antwort?
für mich, aber auch wenn man die Gazetten jetzt mal scannt, nach dem Ende der Olympischen Spiele ein Tiefpunkt der Bewegung von den alternativen Gazetten oder von links bis zu den Konservativen werden die Spiele in Peking so bilanziert, weil die olympische Idee, wie wir sie tradiert interpretieren, in Peking im Grunde ad absurdum geführt worden ist. Gerade heute auch noch in der Rede von Thomas Bach, der nochmal den Frieden und die Gleichheit beschworen hat, die Gleichheit aller, also abgesehen von ihrer Herkunft, abgesehen davon, wie sie aussehen. Das ist natürlich an dem Ort, an dem Bach gesprochen hat, eigentlich nur noch satirisch zu begreifen. Es sind ja nicht nur die Uiguren, die in der Zeit, in der Bach das gesagt hat, unter dem Stiefel sind. Es sind die Tibeter schon seit langer Zeit und es hat ja auch während der Spiele und vor den Spielen Versuche gegeben, gerade Kontakte zu Exil-Tibetern zu unterbinden. Es hat Razzien gegeben. Es ist natürlich weiter auch das Taiwan-Problem. Es ist Hongkong, die Unterbindung aller Versuche der Demokratiebewegung in Hongkong für den Vertrag einzutreten. Und es ist natürlich die Suspendierung der Menschenrechte in China, was man ja kaum versteht. Die Spiele sind ja vergeben worden an Peking in einer Zeit, als der chinesische Friedensnobelpreisträger im Gefängnis saß, wo er auch bis zu seinem Tode geblieben ist. Und ausgerechnet dieses Land bekommt die Spiele. Es ist also ein ganzes Pandemonium an absurden Geschichten, die klar machen, dass der Olympismus tatsächlich inzwischen zu purer Ideologie geronnen ist.
Wird man irgendwann in näherer oder fernerer Zukunft sagen, in Peking ist dies und das passiert, so wie man sagt, in Los Angeles hat die Kommerzialisierung begonnen?
Wenn Sie mich so fragen, es gibt nichts, woran man sich im Rekurs auf Peking erinnern wird, also keine großen Bilder eigentlich. Die Spiele haben mich überhaupt nicht interessiert und ich bin nicht der Einzige. Da habe ich wieder in die Zeitung geguckt, Leute, die eigentlich immer interessiert waren, Journalisten, die eigentlich, obwohl sie keine Sportjournalisten waren, sich natürlich für die Olympischen Spiele interessiert haben. Das gehört zu unserem Leben und damit sind wir ja auch groß geworden. Die haben sich nicht interessiert und so ähnlich ging es mir. Ich habe also sozusagen aus beruflichen Gründen immer hingeguckt, aber es sind keine großen Bilder da gewesen. Und das einzige Bild, was sich wirklich eingeprägt hat, war das des weinenden Kindes auf dem Eis, über das man jetzt nun lange, stundenlang extemporieren kann. Also ich meine, Valieva natürlich, das hat sich eingeprägt. Vielleicht, wenn es gut geht, könnten die Spiele einen Wendepunkt darstellen, weil das Maß an Ideologie, das Maß an Heuchelei, das Maß an Leugnen von Realität war noch nie so eindeutig fassbar. Man muss ja gar nicht viel erklären. Und ich würde von den Adepten einer olympischen Erziehung jetzt erwarten, dass die das ernst nehmen und tatsächlich Ideologiekritik des Olympismus in den Mittelpunkt stellen. Vielleicht ist es ja eine Wende. Ich habe meine Zweifel. Die Spiele waren ja auch der Höhepunkt der Peinlichkeit mit der Büste für den IOC-Präsidenten Thomas Bach in Peking und immer wieder mit dem Rekurs auf das Juan Antonio Samaranch Museum und die Wahl von Juanito, also dem kleinen Samaranch, als Vizechef des IOC. Die Farce geht da ja weiter, sodass meine Hoffnung vielleicht trügt.
Aber könnte nicht alleine durch die Ausrichterstädte einen Wendepunkt eintreten? Jetzt kommen Paris, Mailand und Los Angeles.
Ja, könnte. Ich sehe das auch. Wenn ich mich recht entsinne, ist das IOC das ja enorm verdient an diesen Geschichten. Ich las gerade noch, dass in Tokio die Einnahmen 6,7 Milliarden Dollar betragen haben. Über 4 Milliarden bleiben beim IOC hängen. Das IOC ist ja für Paris und Los Angeles sozusagen in Vorleistung gegangen, wenn ich recht entsinne, mit 1 Milliarde Dollar. Und beide traditionellen Ausrichterstädte könnten natürlich in der Tat zur Bewältigung der meiner Meinung nach schweren Krise der olympischen Bewegung, die sich in Peking abgezeichnet hat, einen Beitrag leisten. Also diese Hoffnung habe ich, denn die Spiele sind eine große Idee. Die Welt nimmt eine Auszeit. Und das einfach, ich sage es jetzt ganz salopp, das vor die Hunde gehen zu lassen, wie es gerade in Peking passiert, können wir uns eigentlich angesichts der Lage nicht leisten.
Sporthistoriker Dieter Blecking im Deutschlandfunk-Interview. Die nächste Austragung der Spiele ist ja gerade im Interview schon angeklungen. In 4 Jahren geht es zurück nach Europa, nach Mailand und nach Cortina d'Ampezzo.
The host is Milano Cortina.
Cortina d'Ampezzo war bereits 1956 Gastgeber der Winterspiele. 70 Jahre später kommt die Mode- und Designmetropole Mailand hinzu. Im Tandem will man nachhaltige und kostengünstige Winterspiele ausrichten. 93% der Wettkampfstätten existieren bereits, sagt Giovanni Malago, der Chef des Organisationskomitees.
Unsere Kandidatur ist eine besondere Kandidatur, weil es zwei Städte gibt, sehr unterschiedlich in jeder Hinsicht. Größe, Geschichte, Bevölkerung. Es gibt zwei Regionen, zwei autonome Provinzen. Das ist ein Unikum seit 1896 bis heute in der Geschichte der modernen Olympiade.
Zwei Städte, zwei Regionen, riesige Distanzen, das ist die Kehrseite von Mailand-Cortina. 400 Kilometer sind es von Mailand nach Cortina, 300 von Cortina nach Bormio, wo getrennt die alpinen Skirennen der Frauen und Männer ausgetragen werden. Die olympische Region in Norditalien umfasst 22.000 Quadratkilometer, ist also etwas größer als Hessen. Dirk Schimmelfennig, Chef de Mission der deutschen Olympiamannschaft, ist erst einmal froh,
dass die Olympischen Spiele jetzt in den Alpenraum zurückkehren, dass sie in Europa stattfinden. Wir wünschen uns, dass sie dann ohne pandemische Einschränkungen wieder die Spiele sind, die wir eben lieben, die wir auch schon erlebt haben.
Neben Cortina sollen traditionsreiche Wettkampfstätten in Bormio, Antholz und Val di Fiemme 2026 zur olympischen Bühne werden. Mailand ist als Standort für Eishockey, Eiskunstlauf und Shorttrack vorgesehen. Die Eröffnungsfeier soll im Fußballtempel Giuseppe Meazza in Mailand stattfinden, die Schlusszeremonie im römischen Amphitheater von Verona. Zuständig hierfür ist der künstlerische Direktor des Organisationskomitees, Marco Balic.
Italien ist Schönheit, Natur und Stil, aber es ist auch Zukunft und Technologie. Das vergessen wir manchmal zu erzählen. Und diese ganze Softpower muss bewahrt werden und an die nächsten Generationen weitergegeben werden.
Das Budget für die Winterspiele 2026 liegt bei rund 1,4 Milliarden Euro. Eine weitere Milliarde soll in die Modernisierung der Infrastruktur in der Olympiaregion fließen.
Berichtet Markus Tepper über die anstehenden Winterspiele 2026 von Mailand und Cortina d'Ampezzo. Davor stehen 2024 noch die Sommerspiele von Paris an und jetzt erst einmal ab dem 4. März dann die Paralympischen Winterspiele von Peking. Das heute Abend war jetzt die letzte von vielen Olympia-Sondersendungen im Deutschlandfunk-Programm in den letzten Tagen. Die hochumstrittenen Spiele von Peking, sie sind zu Ende. Kommende Woche hören Sie an dieser Stelle wieder unser Sportgespräch und im Namen des gesamten Teams in der Sportredaktion jetzt danke fürs Zuhören heute und in den vergangenen Tagen. Gute Nacht und bis bald. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Frieber.